Man muss bei diesem neunten Kapitel immer verschiedene Ebenen im Blick haben, dann kommt man am Ende mit brauchbaren Lösungen raus, die auch dem Text gerecht werden. Eine Sache zum Beispiel, also wir haben gesagt, Gott ist frei. Gott will das Heil für alle Menschen. Auch das ist klar. Gott will keine Massa Damnata. Und jetzt, um zu zeigen, dass er frei ist, sagt Gott zum Beispiel, das Heil ist meine Veranstaltung. Der Heilsweg ist mein Weg. Und nicht Israel sagt mir, auf welchen Weg das Heil kommen soll. Genau das ist der Knackpunkt. Und das ist schiefgegangen bei Israel. Zuerst haben sie geglaubt, ja, wir sind letzten Endes nur, wir sind Israel und wir sind gerettet und wir haben das Heil, weil wir von Abraham abstammen. Nein, sagt Gott, es geht nicht um die Abstammung biologisch von Abraham, sondern es geht darum, ob ihr glaubt wie Abraham, ob ihr Beziehung, Verhältnis mit mir habt wie Abraham. Und wenn ich sage, mein Heilsweg ist ein Weg des Erbarmens und der Gnade, wo ich die Dinge in der Hand habe, dann ist es meine freie Entscheidung. Und dann lasse ich mir nicht einmal von meinem erwählten Volk da eine Vorschrift machen. Nein, wenn ich sage, es geht aus Gnade, dann ist es aus Gnade. Und dann dürft ihr nicht mit Leistung daherkommen. Wenn ich sage, es ist Erbarmen, dann dürft ihr nicht mit Wollen und Laufen antanzen. Das war der zweite Punkt, woran Israel gescheitert ist. Sie haben sich eine eigene Vorstellung gemacht, wie das mit dem Heil geht. Entweder Opfer oder Gesetzestreue. Und Gott sagt, nein. Das Gesetz übrigens war nie gegeben, um euch zu erlösen. Wann kam denn das Gesetz? Ja, am Sinai. War das Gesetz die Voraussetzung für den Exodus? Nee. Die Voraussetzung für den Exodus war, dass Gott gesehen hat, ihr sitzt echt in der Tinte und ihr habt das Schreien gehört und dann fahre ich herunter und verspreche eine Lösung. Aber Gott kommt nicht nach Ägypten zu Israel mit zwei Tafeln unterm Arm und sagt, so Leute, hier mein Gesetz für euch. 613 Bestimmungen, 248, du sollst, 365, du sollst nicht. Haltet euch dran, in zwei Jahren komme ich wieder. Und wenn mir gefällt, was ich sehe bei euch, dann werde ich euch rausführen. Ne? So war es, Exodus. Unsinn. Exodus war Gottes freies Handeln, von ihm inszeniert. Alles, was notwendig war, um das Volk herauszuführen, hat er gegeben. Hat dem Pharao mächtig zugesetzt, hat Plagen geschickt, hat ein Lamm gegeben, hat gesagt, wie das mit den Erstlingen zu geschehen hat und jetzt marschiert los und teilt das Schilfmeer voll. In das ganze Exodus-Geschehen ist ein Werk Gottes gewesen. Und das Gesetz kommt für die Erlösten. Am Sinai bekommen sie die Ordnungen der Liebe. Aber das Gesetz ist den Erlösten gegeben. Es ist nicht gegeben, um zu erlösen. Aber Israel hat das verdreht. Und das musste Jesus korrigieren. Und so weiter. Und da sagt Gott ihm, wenn ich Dinge entscheide, dann ist es so. Und jetzt wäre hier als nächstes ein erstes Beispiel für die Souveränität Gottes. Es ist ein Beispiel für die Souveränität Gottes. Pharao ist kein universales Prinzip. Aber die Verstockung Pharaos. Und wir lesen weiter, die Schrift sagt zum Pharao, ich habe dich dazu erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und mein Name auf der ganzen Welt verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Prinzip heißt weiterhin, Gott ist frei und souverän. Und wenn er einen Weg des Heils wählt, darf sich der Mensch nicht auf einen anderen versteifen. Soweit so klar. Und ein Beispiel für die Souveränität, Freiheit Gottes ist die Verhärtung Pharaos. Gott sagt, ich kann natürlich einen Menschen auch verhärten. Die hebräischen Worte im Hintergrund, ich habe da ein eigenes Wortstudium bei den Unterlagen dabei, zwei Seiten nur über die Verstockung des Pharao, solche Sachen, Wortstudien, Verhärten, kasar im Hebräischen stur machen. Kabet, jemanden schwer machen, unbeweglich, unsensibel, unberührbar, hart und fest. Chazak, ein drittes Wort, das vorkommt in der Exodus-Geschichte, stark machen oder auch ermutigen. So, das sind die Begriffe zunächst einmal, dass jemand schwer wird, unsensibel wird, unbeweglich wird, unberührbar wird, schwerhörig wird, harthörig wird, verstockt wird. Und dann lest einmal diese ganze, ich kann es nicht aufrollen jetzt, aber lest einmal die Exodus-Geschichte durch und ihr werdet entdecken, dass Gott zwar sagt, da wird was passieren beim Herzen des Pharao, aber dann merkst du zunächst einmal, Pharao verhärtet sich selber. Er verstockt sich selber. Er wird immer unsensibler, unansprechbarer, nicht korrigierbar. Das heißt, du hast beides. Gott sagt, ich werde ihn hart machen, aber das kommt erst am Ende. Vorher hat er sich schon selber verstockt, verhärtet, quergelegt. Dann gibt es einen Punkt im Exodus, wo klar wird, Pharao hat den Point of No Return überfahren. Und Gott sagt, jetzt gebe ich ihm tatsächlich den sturen Mut, die Karre an die Wand zu fahren. Das mache ich jetzt. Dass der nicht mehr umkehrt. Zweck ist auch klar, ich möchte an ihm seine Macht erzeigen. Ich möchte, dass Israel begreift, selbst dieser scheinbar unüberwindliche Herrscher, dieses Riesenland Ägypten mit seinem großen Heer, diese Pracht, diese ganze Macht, wo es scheinbar kein Entkommen gibt, wo Israel begreift, wenn Gott mit dem Kerl fertig wird, dann haben wir wirklich einen großartigen Gott. Und da gibt Gott dem Pharao den sturen Mut, die Dinge bis zum Ende durchzuziehen. Das macht er dann einmal. Aber zwischen Pharao und Gott spielt sich ein Machtkampf ab. Es geht Pharao nicht um Erlösung. Und in der ganzen Geschichte geht es nicht darum, dass Pharao um Erlösung gebettelt hätte. Nein, es ging um einen Machtkampf. Der eine ist Gott, der andere hält sich für Gott. Der eine ist ein Sohn der Sonne, Pharao, und der andere ist wirklich Gott, der die Sonne schuf. Es geht bei der ganzen Geschichte um Pharao ganz schlicht und ergreifend um einen Power-Encounter. Da treffen zwei aufeinander. Und Gott sagt, ich muss dem Mose und dem Volk klar machen, wer Chef im Ring ist. Und das ist nicht Pharao. Und wie gesagt, im Lauf des Prozesses, ganz am Ende, sagt Gott, da mache ich ihn so unsensibel, dass er nicht mehr hinhört, nicht mehr umkehrt. Und Israel soll erkennen, ich bin auch Herr in dieser Geschichte. Aber nochmal, es geht bei Pharao nicht um Heil, es geht um Macht. Und Pharao ist eine Einzelfigur, kein Prinzip. Und an der ganzen Geschichte mit Pharao das irgendwie herauslesen zu wollen, dass Gott sich bei irgendeinem Menschen da jetzt drüber gebeugt hat und gesagt hat, mag ich nicht. Das ist einfach nicht zulässig und ist auch nicht notwendig und entspricht auch nicht den Tatsachen. Aber Pharao ist ein erstes Beispiel dafür, dass Gott souverän ist und sagt, also wenn ich einen verstocke, dann kann das schon auch passieren.
Also nun, wer will, wen er will, dessen erbarmt es sich und wen er will, beherrscht er. Das ist schon so nach dem Prinzip gegeben. Du hast ja gemeint, das Pharao ist nur ein Einzelbeispiel.
Ja.
Und warum ist es dann so da drin und warum ist es in der Endsatz so, wie er ist?
Es wird für meine Begriffe einfach nur festgestellt, dass Gott sagt, wenn ich etwas in diese Richtung machen will, dann mache ich das. Ich bin schon souverän. Ja. Aber du findest ja nirgendwo in der Schrift, dass Gott Leute in dem Sinn verhärtet hat. Du findest es noch einmal ganz steil, das muss ich auch dazu sagen, bei Jesaja 6. Ganz tragische Stelle, die übrigens, wer hat das mit der Verlorenheit vorher gefragt? Hey, Deborah, ne? Matthäus und Markus 4, wo Jesaja 6 zitiert wird, dass Gott seinem eigenen Volk übrigens wiederum eine Verstockung und Verhärtung ankündigt. Und er sagt, Leute, ihr seid zu weit gegangen. Ich erlaube euch keinen Weg der Umkehr jetzt. Ihr geht im Gericht unter. Also da kann das passieren. Aber, und jetzt bist du wieder genau an der Stelle, die gehen im Gericht unter, weil sie das Heil und das Angebot Gottes x-mal ausgeschlagen haben, mit Füßen getreten haben. Gott hat ihnen ja das Heil angeboten. Das heißt, sie werden erst verstockt, nachdem sie das Heilsangebot zum x-ten Mal verworfen haben. Okay? Diese Generation zumindest da, die geht unter dem Gericht, die sich auch nicht beugt. Die andere Sache mit den Sünden der Väter, das wäre eine eigene Geschichte, die Fass machen wir jetzt besser nicht auf. Aber es geht diese Generation verloren, weil sie nicht Buße tut. Aber sie geht nicht verloren, weil Gott sagt, ich habe mir das von Anfang an so überlegt. Sondern ich verstocke euch als Ergebnis der Verweigerung des Heils und der Heiligung. Da verstocke ich euch dann, aber nicht von vornherein. Okay? Und, aber wie gesagt, Pharao ist ein Punkt. Und jetzt kommt lustigerweise deine Antwort gleich noch einen Tick weiter. Wir kriegen noch ein zweites Beispiel für die Souveränität Gottes, nämlich die Sache mit Töpfer und Ton. Und da ist jetzt Vers 19 schon wieder eine Antwort. Wäre Pharao ein allgemein gültiges Prinzip, dann wäre die Frage 19, Vers 19 natürlich spannend und berechtigt. Okay, er verstockt. Nun ja, was sagst du zu mir? Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Habt ihr das? Wenn wirklich Verstockung wäre, Verhärtung, dass man nicht ins Heil kommt, zum Beispiel, ja? Wenn das der Hintergrund von Verstockung wäre, dann ist das Ganze, was Gott sagt über Schuld und die Anklage und der Vorwurf, den Gott auch sagt, ihr brecht mein Gebot und so weiter, wenn er das letztendlich gemacht hat, er dafür verantwortlich ist, dann ist das Reden Gottes heiße Luft. Und das hat der Gegner hier oder der Fragesteller durchaus erkannt. Also wenn Gott das macht, wieso beschuldigt er uns doch noch? Und Paulus würde sagen, ja eben. Es ist nicht das Machen Gottes, sondern es ist die Verantwortung des Menschen. Hätte Gott es gemacht, dann bräuchte er uns nicht zu beschuldigen. Das ist ein Kindergarten, dann muss man sagen. Zuerst macht Gott uns böse und dann regt er sich drüber auf. Ja, das ist Ultima Ratio. Und das haut natürlich nicht hin. Aber es hat ein zweites Teil. Und das lesen wir noch und dann kommen wir nochmal auf eine spannende Sache. Römer 9, 19 bis 23. Vers 19 haben wir gelesen. Vers 20, ja lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Auch hier wieder die Sache, Gott einen Vorwurf zu machen, ist gefährlich. Und es kommt ein Bild. Spricht auch ein Werk zu seinem Meister. Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen, und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen. Und da Gott seinen Zorn erzeigen wollte und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt werden, damit er dem Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Töpfer und Ton. Hintergrund nicht übersehen. Jeremia 18. Und zwar bei Jeremia 18 lesen wir diese spannende Sache, dass Gott dem Jeremia sagt, jetzt weißt du was, jetzt gehst du mal runter in die Töpferstube und dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in das Töpfershaus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Und er machte einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Und da geschah des Herrn Wort zu mir: Kann ich nicht auch so mit euch umgehen, ihr vom Haus Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr? Und siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich's ausreißen und einreißen und zerstören will. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Also Gott ist sehr wohl bekehrbar. Er sagt, ich kündige Gericht an. Aber wenn Buße passiert und das Volk umkehrt, dann kommt kein Gericht, dann reut mich das. Dann halte ich es zurück und löse die Gerichtslawine nicht aus. Und genauso rede ich bald über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Übrigens Sachen aus dem ersten Kapitel schon. Wenn es aber tut, was mir missfällt und dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun. Woran hängt es, ob ein Gefäß ehrenvoll ist oder unehrenhaft ist? Zum Beispiel. Am Leben, am Wandel, am Werk, an der Heiligung. Und Gott sagt, ich habe das Recht, selbst bei meinem erwählten Volk, wenn es sich mies verhält, aus diesem Volk ein Gefäß zur Unehre zu machen. Das ist meine Freiheit. Mein Volk kann nicht hergehen und mir sagen, du hast uns erwählt, wir haben Abraham zum Vater, du hast uns erlöst und wir haben jedes Recht und wir können machen, was wir wollen und du willst dich durch uns verherrlichen. Nein, nein, sag Gott, so einfach läuft das nicht. Das war immer dieser Gedanke, dass Israel gehabt hat, auch mit der ganzen prophetischen Verkündigung. Wir haben den Tempel, wir haben die Opfer, wir haben das alles. Und Gott sagt, nee, ich will wissen, was ihr am Montag macht. Den Zirkus, den ihr da abführt, das könnt ihr bleiben lassen. Und selbst bei meinem erwählten Volk, sagt Gott, da passiert es mir, das haut nicht hin. Übrigens, ich habe es gesagt, glaube ich, einer der ganz steilen Texte, die ich von Gott kenne, dass er sagt, ich stehe bei denen auf der Seife. Ich kann machen mit ihnen, was ich will, der Topf missrät unter den Händen. Naja, und das Recht, das Gott hat, ist, dass sein erwähltes Volk ihn nicht darauf festlegen kann, dass er sich von diesem erwählten Volk alles gefallen lassen muss. Denn die haben gedacht, wir können mit dir machen, was wir wollen. Es geht sowieso alles in Ordnung. Und Gott sagt, nee, Moment. Aber dann immer wieder, wenn Umkehr passiert, dann halte ich das Gericht zurück. Wenn ihr nicht umkehrt, dann verfallt ihr dem Gericht trotz positiver Verheißungen. So, das ist der Background. Übrigens Jesaja 29 ebenfalls, die Töpfergeschichte taucht noch ein paar Mal auf im Alten Testament. Was sind Gefäße zur Unehre? Und diese Gefäße zur Unehre sind Katerismena. Und jetzt muss man wieder ins Vokabular reingehen, sonst kriegt man die Lösung nicht. Sie sind zugerichtet zur Zerstörung. Klammer. Darum Jeremia-Hintergrund. Als Ergebnis und aufgrund eines Verhaltens. Und Gott hat nie gesagt, ich mache jetzt hässliche Gefäße, die nur für Dreck und Plunder geeignet sind. Nein, es sind Gefäße zur Unehre, zur Zerstörung zubereitet. Doch ja, sagt Gott. Aber es ist immer aufgrund eines Verhaltens. Und das hast du bei Jeremia 18 gehabt. Tu dir Buße, halte ich das Gericht auf. Verweige dir die Buße, kommt das Gericht. Tu dir Buße, dann sei dir Gefäße zur Ehre. Verweige dir die Buße und die Umkehr, dann ehrt ihr mich nicht mehr. Dann kommt bei euch meine Herrlichkeit nicht durch. Dann geht ihr ins Gericht. Weiter. Die Gefäße zur Ehre, die sind von vornherein bereitet, lustig, aber die sind von vornherein bereitet zur Herrlichkeit. Aufpassen. Das Proetoimazen ist ähnlich wie Römer 8, 29, Proorizo. Und das ist etwas, das Gott von vornherein so bestimmt hat. Er sagt, ich will ja Gefäße zur Ehre. Ich will ja solche Pötte zur Herrlichkeit. Aber genauso wie in Römer 8, 29 hat Gott diese Bestimmung für jeden. Pro, von vornherein. Katarismena heißt aufgrund, als Folge eines Verhaltens. Da muss man sprachlich ganz fein unterscheiden, dann kriegt man es raus. Das heißt, Gefäß zur Unehre wirst du aufgrund eines unehrenhaften Verhaltens. Das ist nicht festgelegt vorher, wer das sein würde. Aber die Gefäße zur Herrlichkeit, sagt Gott, das habe ich immer so gewollt. Das war immer mein Gedanke. Ich wollte niemals Scherbenhaufen. Ich wollte immer nur das Beste. Das ist dieses Denken, wo ich sage, da landen wir in Abgründigkeiten, wenn wir Gott unterstellen, als wollte er einfach irgendwas Hinniges, Kaputtes, Zerstörtes. Von vornherein. Ja, so ist doch Gott nicht. Er wollte immer das Beste. Aber man kann alles ruinieren. Und wenn du es ruinierst, dann wirst du zur Ruine. Das ist schon klar. Gott sagt, ich lasse mir nicht alles gefallen. Und wenn man jetzt Jeremia 18 wieder mit einbezieht, dann hing es von den geistlichen Entscheidungen Israels ab, ob aus ihnen Gefäße der Ehre oder der Unehre würden. Und da sagt der Text in Römer 9 noch, ich habe mir das sogar lange gefallen lassen. Ich habe diese Gefäße der Unehre lange ausgehalten. Ich habe sie lange ertragen. Ich habe nicht gleich zugeschlagen, weil du vorhin nach der Generation gefragt hast. Ne? Gott sagt, ich habe nicht gleich bei der ersten Generation Schluss gemacht. Ich habe immer wieder gehofft, ob was kommt. Notiert euch hier, wenn ihr es wollt, gleich nur Römer 10, 21. Auch so ein Wort, das für mich unglaublich ist. Gott spricht zu Israel nach Jesaja 65, Vers 2. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Redet so ein Gott, der sagt, mir ist es wurscht. Und wenn ihr verrotten wollt, dann geht verrott. Mich verlangt nach ihnen und ich will sie gewinnen, ich will sie zurückhaben. Den ganzen Tag habe ich flehentlich die Hände ausgestreckt, bitte kommt heim. Wollen nicht. Aber das lag nicht an mir. Letzter Gedanke dazu. Wir haben hier ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, wie sich Israel immer wieder der Formung durch Gott verweigert. Und wie Gott gleichzeitig doch nicht aufgibt. Er fängt immer wieder von vorne an. Müsst ihr in der Dick machen, die irgendwo noch, doch, die machen noch Tonarbeiten. Guckt euch das mal an, das ist herrlich, ne? Wenn der Pott nicht gelingt, ist ah, Mist, tatsch, 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 und es fängst wieder von vorne an. Und Gott ist genauso. Übrigens, da hast du schöne Botschaften für dein eigenes Leben. Gott fängt immer wieder von vorne bei dir an. Und er ist durchaus nicht bereit, mit jedem Ergebnis sich zufrieden zu geben. Aber er gibt dich nicht auf, formt aufs Neue. Man kann das Gleichnis von Ton und Töpfen natürlich wunderschön als Andacht auch halten, mal ganz unabhängig von Israel, habe ich auch immer wieder gemacht. Aber es ist immer diese Tatsache, dass Gott sagt, ich will dich nicht aus meiner formenden Hand entlassen. Ich gebe mir Mühe mit dir. Ja.
Aber hängt da nicht der Vergleich ein bisschen, weil man letztendlich ist ja nicht die Schuld der Gefäße.
Jeder Vergleich hängt, der Punkt geht sofort an dich. Bilder sind begrenzt, ja, ich weiß. Das meinst du, gell? Denn Gefäße haben keinen eigenen Willen. Das wäre der Gedanke. Genau das ist der Punkt, dass man immer wieder weiß, beim Gleichnis habe ich nur einen Vergleichspunkt und wenn ich alles übertragen möchte, wird es unsinnig. Okay? So, wir kommen in die Schlussrunde da rein. Das ist alles schon hier auf einmal. Denk nochmal ganz scharf nach und ich möchte hier den Punkt zusammenfassen. Israel war das Volk, das Gott der Welt hat. Ne? Stimmt. 5. Mose 7, Vers 7. Ich habe euch nicht erwählt, weil ihr größer seid oder bedeutender seid, sondern weil ich euch geliebt habe. Wenn erwählen heißt, jemanden für das Heil vorherbestimmen, also für den Himmel oder für die ewige Seligkeit, dann wäre die Frage, wie kommt es dann, dass es in Israel Gefäße der Unehre gibt, dass also Juden verloren gehen? Das leuchtet irgendwie ein. Und dass diese Gefäße der Unehre schon von vornherein zur Vernichtung bestimmt sein sollen, trotz Erwählung, also da macht überhaupt nichts mehr Sinn. Und die Schuldzuweisung ist auch sinnlos. Wenn Gott die Sache schon vorher so festgelegt hat, was regt er sich darüber auf? Wäre eine Frage, die dürfte man stellen. Ich sage es nochmal, die Erwählung Israels bedeutete Berufung, Bestimmung, Beauftragung, nicht Bevorzugung zum Heil. Das Erwählte musste angenommen werden oder die Erwählung musste angenommen werden und das Heil, das mit der Erwählung angeboten wurde, auch. Und im erwählten Volk musste jeder den Weg des Glaubens gehen, wenn er das Heil empfangen wollte. Auch im erwählten Volk musste jeder den Weg des Glaubens gehen. Beschneidung hat nichts genützt, sagt Paulus in Römer 2. Gesetz habt ihr gebrochen. Im Grunde konntet ihr euch nie auf etwas anderes verlassen, als auf Gnade, die euch im Glauben angeboten wurde. Ihr musstet immer den Weg des Glaubens gehen. Auch als Erwählter muss man das annehmen. Letzte Sache hier drinnen. Drittes Beispiel für die Freiheit Gottes. Es gibt keine Exklusivität des Heils. Denn das Heil erreicht eben auch die Heiden und ein Rest aus Israel wird gerettet. Schönes Wort, damit kann man auch schließen und das lese ich uns nochmal vor in Römer 9, 24 bis 29. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie denn auch durch Hosea gesagt wird, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Gemeint sind Völker außerhalb von Israel. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft aus über Israel, und wenn die Zahl der Israeliten wären wie Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Denn der Herr wird sein Volk, sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Und wie Jesaja vorausgesagt hat, wenn uns nicht der Herr Zebot Nachkommen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra. Das heißt, der Text fängt da an, dass Gott sagt, auch wenn Israel versagen sollte, mein Ziel geht weiter. Auch wenn Israel jetzt nur ein Rest erhalten wird, mein Ziel geht weiter, es geht in die Welt der Heiden hinein. Und der Schluss ist dann das, was der Paulus in den Versen 30 noch anfügt. Was sagen wir jetzt? Das sagen wir. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Alles vertraute Gedanken aus dem Römerbrief. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat es nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Und so haben sie sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Also hier noch einmal zwei Dinge drin, wo Paulus ganz stark ist. Erstens, es gibt keine Exklusivität des Heils. Das Heil geht weiter zur Welt. Israel hat oft gedacht, nur wir sind der Weg. Und der Weg, wie das Heil zur Welt kommt, ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Die letzte Frage, die man stellen könnte, wäre dann im letzten Punkt D, aber das gehen wir jetzt gar nicht mehr an, aber dass die Frage kommt, ist diese Sache mit Israel, oder dieses scheinbar verstoßen oder scheinbar verstockt oder dass da etwas nicht aufgeht, dass sich etwas nicht löst, dass dieses Volk beiseite gesetzt ist oder wie immer man es beschreibt, das behandelt Paulus dann im Kapitel 11, wo er sagt, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, sagt er, das sei ferne. Ich bin ja auch ein Israelit aus dem Geschlecht Benjamins. Die erste Antwort von Paulus würde heißen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, schon gar nicht alle, denn Einzelne finden zum Glauben. Die nächste Frage, die er stellen würde in Kapitel 11, die geht in die Richtung, ist dieses Verstoßensein, dieses Verstocktsein, dieses Beiseitegesetztsein, sinnlos, grundlos? Und er sagt, nein, das Spannende ist, dass durch diese Verstockung, indem Israel das Evangelium von sich gestoßen hat, zu einem Großteil verworfen hat, ist dieses Evangelium den Heiden vor die Füße gefallen. Und dann werden die Heiden gläubig, die Hunde werden gläubig. Diese Typen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und dann hätte etwas passieren können im Laufe der Geschichte, vielleicht wären wir wirklich schon weiter, dass die Heidenchristen endlich gelebt hätten oder von Anfang an gelebt hätten, was hier gemeint ist, dass die Heidenchristen die Juden eifersüchtig machen auf diesen Messias, den sie angenommen haben. Aber nein, die Heidenchristen haben jede Untat begangen an Israel und an den Juden, damit Israel und die Juden jeden Grund hatten und sagen, diesen Christus, den ihr aus den Heiden glaubt, den wollen wir nicht. Eigentlich hätte die Heidenwelt Israel anreizen sollen, eifersüchtig machen auf diesen Messias. Aber die Heidenwelt hat nichts ausgelassen, um Israel zu verschrecken, zu vertreiben, zu verfolgen, verunglimpfen und zu zerstören. Und da haben wir diese enormen Schwierigkeiten bis heute. Also, verstoßen? Nö, nicht alle, sagt Paulus. Ich bin ja auch gläubig geworden. Sinnlos beiseite gesetzt? Nein, das Evangelium ist den Heiden dadurch vor die Füße gefallen. Schade, dass die Heiden so bösartig damit umgegangen sind. Letzte Frage, die Paulus stellt, ist die Frage, wird das immer so sein? Wird das so bleiben? Nein, sagt er, es kommt noch eine Zeit für Israel. Es kommt noch eine Erweckung. Israel kommt ans Ziel. Wie das genau ausschaut, das ist eine ganz andere schwierige Frage. Aber es kommt noch einmal etwas, das Israel nicht bei diesem Distanziertheit stehen bleiben wird. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Da kommt noch mal was. Und wer das studieren möchte, habt ihr dann auf Seite 13 so ein ganz schönes, langes Bibelstudium drinnen über die Zukunft Israels, soweit man das aus dem Alten Testament sehen kann. Es ist nur eine Auswahl an Stellen. Israel hat noch eine Zukunft und Paulus hat das auch gewusst. Und Israel ist nicht einfach nur verloren und finished off und aus und vorbei. Für Israel geht es nochmal weiter. Und letzter Satz, nur zur Erinnerung, wir aus den Heiden sind in den Ölbaum Israel eingepfropft. Und wenn wir nicht kapieren, dass wir Israel brauchen, um unser Heil in Christus zu verstehen, dann laufen wir Gefahr, uns zu verlaufen. Nein, wir brauchen den Ölbaum Israel. Die Patriarchen, Könige, Propheten. Wir kommen ohne Israel nicht aus. Man muss nicht Jude werden, um Christ werden zu können. Das ist schon klar. Aber wenn man Christ geworden ist, muss man sich mit Israel gut beschäftigen, damit man das Evangelium versteht. So, und dann sind wir wieder am Anfang, wo wir in dieser Woche gewesen sind. Ein Evangelium für eine Gemeinde aus Juden und Heiden in einer ganzen Welt. Ich lasse es hier, bete noch und dann dürft ihr in die Stille abtreten. Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein Gnädiger bist, ein Barmherziger und dass dein Heil nicht selektiv ist für ein paar Liebkinder, für ein paar, die du dir ausgesucht hast, aus Gründen, die keiner begreifen kann, sondern dass du dein Heil allen anbietest, überall hinhältst, dass du aber auch frei bist in deinen Entscheidungen und wir das respektieren müssen und wir nicht dir Vorschriften machen können. Aber du bist das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt trägt und das deine ganze Welt geliebt. Und wir wissen von Israel, dass es uns den Weg vorausgegangen ist, nicht immer gerade, aber dann doch auch sehr hilfreich, sodass wir von deinem Volk am besten verstehen können, wer du eigentlich bist. Und das wäre eine schöne Sache, dass wir da vermehrt hineinwachsen und dich besser kennen und dass wir dich nicht uns in irgendeiner Weise zurechtdenken, wie es uns passt, sondern dass wir hören, so wie du es deinem Volk auch gesagt hast, höre Israel. Amen.